Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Anna-Sophie von Otter. Gastgeber ist Andreas Bomber. Frau von Otter, Sie sind die Sängerin, die Mezzosopranistin unserer Tage, seit 25 Jahren auf den Bühnen der Welt zu Hause, in Opernhäusern, in Konzertsälen. Sie haben unzählige CDs aufgenommen mit einer Literaturbreite von Barock bis zur Popmusik. Sie haben im Frühjahr 2011 den Frankfurter Musikpreis bekommen. Man liest deshalb sehr viel von Ihnen. Und der Tenor dieser Artikel und Interviews ist immer, Anna-Sophie von Otter, eine ungewöhnliche Sängerin, eine ungewöhnliche Frau. Was an Ihnen ist ungewöhnlich?
Ja, ich finde mich nicht so ungewöhnlich. Also das von der Karriere her ist es da eben, dass ich so viele unterschiedliche Sachen, so viel unterschiedliche Musik gesungen habe. Eigentlich seit dem Anfang meiner Karriere in den frühen 80er Jahren. Aber in den letzten 10 Jahren habe ich ja auch sogenannte Crossover sehr gerne gesungen und auch ein paar CDs aufgenommen mit Elvis Costello und jetzt mit Brad Mehldau, ein wunderbarer amerikanischer Jazzpianist. Und diese Vielseitigkeit haben nicht alle und wollen es auch nicht, aber ich liebe sehr unterschiedliche Sorten von Musik und verstehe nicht, warum ich es nicht versuchen soll zu singen. Manchmal geht es nicht und dann mache ich es nicht mehr oder es passt mir nicht. Das Einzige, das sie nicht singen, Anna-Sophie von Otter, ist das italienische Bel Canto und das, also Puccini und Verdi vor allem, habe ich nie gesungen und werde nie singen, und außer Verdi Requiem ein bisschen.
Warum singen Sie nicht Verdi und Puccini?
Ich kann es nicht genau erklären. Also italienisch sowieso habe ich ein bisschen Widerstand, nicht Barock, italienische Barockmusik, aber also im Vergleich mit Französisch oder Deutsch oder Englisch ist irgendwie die italienische Aussprache, stoße ich immer dagegen. Ich weiß nicht warum. Eigentlich sollte Schwedisch und Italienisch nicht so anders sein, weil beide sind sehr, sehr viele Vokale und ja, liegt ziemlich weit vorne im Mund und so. Aber Bel Canto, schön singen. Ich singe sehr gerne schön, aber ich mag auch andere Farben benutzen und ja, irgendetwas da in dem Stil, das ist nicht meine Sache, das können dann andere.
Der so. Opernbetrieb heute so international ist, dass Sie in manchen Theatern eine Oper hören, die in einer fremden Sprache oder einer seltenen Sprache, wie zum Beispiel Tschechisch, gesungen wird und da stehen 10 Sänger auf der Bühne. Keiner ist Tscheche, alle müssen das irgendwie lernen. Die verstehen sich auch alle nicht, wenn sie miteinander singen, weil sie ja die Sprache nicht verstehen. Sind Sie da nicht ein bisschen sehr kritisch sich selbst gegenüber?
Ja, ich habe zum Beispiel Rita Blaubart in Ungarisch, von Bartok in Ungarisch, oft gesungen. Und das ist immer so ein bisschen frustrierend oder ziemlich frustrierend. Aber man macht es und versucht es möglichst idiomatisch. Ich bin ein bisschen pedant von der Aussprache. Ich möchte es so gut wie möglich machen und arbeite sehr hart an der Aussprache. Und mit Italienisch, es geht nicht. Ich habe ja so oft in Italienisch gesungen. Alles Mögliche, Monteverdi und ich weiß nicht was, Vivaldi, Händel zum Beispiel. Auf dem Papier ist es nicht schwierig, aber immer wenn man da einen Italiener dabei sieht, die sind so genau mit den doppelten Konsonanten und Also ich weiß nicht, das ärgert mich. Aber vom Bel Canto ist es ja vielleicht eher der Stil, diese sehr hochromantisch, kann man wohl sagen, Opernstil ist nicht meine Sache. Ich höre gerne La Bohème oder Madame Butterfly sehr, sehr gerne, aber
Sie sagen schön, Sie nehmen das Wort schön in den Mund für das Singen. Das erfreut natürlich das Publikum. Sie wollen ja alle, dass schön gesungen wird. Aber was ist das eigentlich, schön beim Singen?
Ja, es kann, finde ich, sehr, sehr viele Sachen sein. Das heißt, man kann ja unendlich viel mit der Stimme ausdrücken. Ich habe seit sehr früh, also schon Anfang meiner Karriere und dann noch davor, mit Farben gearbeitet, dass die Stimme möglichst viel Nuancen und Farben hat, dass man Witze erzählt oder Trauer erzählt oder Verrücktheit erzählt, und schnell muss es gehen. Und das hat mir immer sehr Spaß gemacht, diese viele Schattierungen. Ganz gerade zu singen, ohne Vibrato, ja, alles Mögliche.
Es gibt ja den Effekt, dass man, wenn man singt, sich innerlich hört, und wenn man eine Aufnahme dieses Gesangs hört, etwas ganz anderes kommt. Also der Eindruck, der von Außenstehenden von einer Stimme empfangen wird, ist ein ganz anderer als der, den derjenige hat, der selbst singt.
Wenn man selbst aufnimmt.
Ja. Ja. Mögen Sie Ihre Stimme in beiden Fällen, wenn Sie singen und wenn Sie sie hören?
Ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Tenöre und Sopranen, die hoch liegen, die hören sich nicht so wie in dem Kopf und außerhalb, weil es hat etwas mit der Tonhöhe zu tun. Ein Mezzosopran oder ein Bariton, da ist es ähnlicher. Ich weiß nicht warum. Also deswegen sieht man oft Tenöre, die halten dann eine Hand hinter dem Ohr, um sich selbst besser zu hören. Und manche können das dann nicht lassen, wenn sie auf die Bühne stehen. Das ist nicht so gut. Sieht ziemlich blöd aus. Aber von meiner Stimme würde ich schon sagen, dass es mehr oder weniger stimmt, das, was ich in meinem Kopf höre und auf der Aufnahme. Und ja, meistens ist das okay, und manchmal bin ich sehr enttäuscht und schäme mich und muss es dann natürlich wiederholen. Das macht man ja sowieso bei einer Aufnahme. Es ist sehr harte Arbeit.
Hören Sie noch ältere Aufnahmen von sich?
Ab und zu, wenn ich ja, aus Neugier, wie habe ich geklungen in 1982, oder wenn ich Repertoire suche, wie klingt dieses Lied, soll ich es mitnehmen auf das nächste Konzert, dann höre ich auch. Und das ist lustig, weil es gibt manche Aufnahmen, wo ich wirklich die Stimme ein bisschen fremd empfinde. Ich bin ja durch verschiedene Perioden gegangen. Ich habe mal dunkler gesungen, mal heller, mal mit möglichst wenig Vibrato, manchmal ein bisschen üppiger. Kommt auch darauf an, was ich singe. Manchmal höre ich mich im Auto, beim Autofahren, und dann denke ich, ja, wer ist denn das? Jetzt muss ich ganz kritisch hören, was diese andere Mezzosopranistin da macht, und ist sie gut oder nicht gut? Und dann manchmal höre ich nachher, dass es ich war, und das ist immer sehr lustig. Und dann ist es ja doppelt so schön, wenn ich damit zufrieden war, was ich gehört habe.
Sie haben, wie es üblich ist in dieser Sendung, verschiedene Musiken mitgebracht. Sie selbst singen nicht in diesen vier Stücken. Das erste Stück ist, Sie erwähnten diesen amerikanischen Jazzpianisten Brad Mehldau. Das ist doch schon was Ungewöhnliches. Sicher haben viele Sänger auch Vorlieben anderer Musik. Ich glaube, das geht gar nicht, dass man nur Vokalmusik und nur Opernmusik und Oratorien und Lied hört, sondern man wird ja auch den ganzen Tag zugeschüttet von irgendwelcher Musik, zu der man irgendwie Stellung nehmen muss und sagen, ach na ja, das ist doch vielleicht ganz schön. Mhm. Aber die wenigsten machen ja dann was draus. Mhm. Das haben Sie gemacht. Wie haben Sie diesen Musiker kennengelernt? Sind Sie auf ihn zugegangen oder kam der zu Ihnen?
Ich habe ihn im Radio gehört. Ja, es hat mich sehr ergriffen, und dann habe ich gehört nachher, wer war das? Und das war Brad Mehldau. Habe ich viele CDs mit ihm gekauft und schon früh gedacht, das wäre doch ein Traum, mit so jemand ein amerikanischer Song Standard zu singen, weil amerikanische Songs, die sind ja fantastisch, oder französische Chansons und so. Und mit meinen schwedischen Begleitern mache ich das auch ab und zu, aber es ist immer ein Kampf, weil das ist nicht sein Repertoire. Und er ist durch und durch und durch ein klassischer Pianist. Und dann gibt es immer Krach zwischen uns, weil ich sage, du kannst nicht Jazz so spielen und lalala. Aber das war dann ein Traum mit Brad Mehldau irgendwann, ich weiß nicht, in mein nächstes Leben oder so. Aber dann kam die Idee, ich habe mit jemand in Carnegie Hall gesprochen, der wollte, dass ich ein Liederabend mache. und das große Glück gehabt habe, dass ich schon in dem großen Saal in Carnegie Hall vor 10 Jahren ein Liederabend gesungen habe, wollte ich nicht das Gleiche wiederholen. Ich meine, man kann ja andere Komponisten nehmen, aber immerhin, ich wollte ein bisschen einen anderen Winkel haben. Und da habe ich vorgeschlagen, dass der zweite Teil, vielleicht könnte man Brad Meldau fragen, ob er dann... Ja, das war nur eine Idee. Und diese Person hat sofort gesagt, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kenne seinen Agent, ich Manager, ich rufe ihn an und frage... Und dann 10 Minuten später, ja, Brad ist in New York, er trifft dich gerne, und da ging ich hin, und so war das. Also es ist unglaublich Glück, dass ich in New York war, er war in New York, diese Person in Carnegie Hall, alles hat geklappt. Und tatsächlich stimmt es, darf ich was hoffentlich sagen, zwischen mir und Brad Meldau sehr gut. Also er ist ein sehr vielbegabter Musiker, hat angefangen mit klassischer Musik, bis er 13, 14 war. Dann hat er Jazz entdeckt und dann hat er die klassische Musik gelassen. Aber jetzt hat er es wieder, also hört viel und spielt viel, wenn er nicht auf sich aufsingt, sondern aufspielt im Zimmer nebenan vor einem Konzert. Dann hört man Schumann oder Brahms oder Bach. Und wir haben also, ich weiß nicht, 15, 20 Konzerte gemacht, wo erster Teil klassisch war und zweiter Teil Songs, Jazz und so. Und er ist wunderbar. Ich liebe ihn.
John Boy, ein Titel mit dem amerikanischen Jazzpianisten Brad Meldau, den Anna-Sophie von Otter liebt, wie sie gesagt hat. Zu Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf, die schwedische Mezzosopranistin, die auch Jazz singt. Vielleicht noch eine Klammer dazu, Thomas Quasthoff macht sowas auch und hat damit großen Erfolg. Und da gibt es dann doch Jatzer, die sagen, das ist jetzt nicht so doll. Das ist halt, wenn jemand aus einem anderen Bereich halt mal unsere Musik in Anspruch nimmt, aber richtig professionell ist es nicht. Ist Jazz eine schwere Kunst? Muss man die genauso lernen wie das Opernsingen?
Das ist eine schwierige Frage. Also wenn man ein echter, guter Jazzsänger sein will, dann muss man ganz früh anfangen. Das ist, kommt nicht von selbst. Und ich sage nicht, dass ich Jazzsängerin bin. Ich sage eher, dass ich singe diese Songs wie Lieder, wie schöne Musik und versuche nicht, wie ein Jazzsänger zu improvisieren. Was ich tue, möglichst ist phrasieren. Also man kann Songs sowieso nicht so taktiert singen, wie man klassische Musik soll ja die Achtel auf dem Achtelpunkt kommen. Bam, 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 bam. Also es ist ziemlich rhythmisch streng. Die Freiheiten, die man sich da nimmt, sind kleiner. Also man muss schon sich frei fühlen in der klassischen Musik. Aber es ist alles doch in 4 Wänden oder was immer man sagen will. Jazz ist freier, rhythmisch, und da versuche ich Ausflüge zu machen. Aber es ist sogar eine sehr schwierige Kunst. Also Brad Meldau wäre nicht Brad Meldau als Jazzpianist, wenn er nicht stundenlang, jahrelang geübt hätte. Das ist ganz klar.
Freiheit im Musikgeschäft ist etwas sehr Schwieriges. Sie sind seit fast 30 Jahren in diesem Geschäft, und das heißt, Sie sind sehr erfolgreich. Sie sind pausenlos unterwegs. Wenn man Ihre Biografie sieht, Da geht es eben in alle Musikzentren der Welt, wie man so schön sagt. Also das ist in Europa, das ist in Amerika, wahrscheinlich in Japan und sonst wo.
Genau.
Wie hält man das durch?
Das hält man durch, wenn man Musik liebt, wie ich. Also ich, Musik ist ja mein Leben, das ist ohne Frage. Ich liebe auch meine Familie, meine Freunde, Schweden liebe ich auch und Natur und so weiter. Aber ohne Musik, also Musik gibt mir so viel Energie. Das Arbeiten daran und Nachdenken und Entdecken, Untersuchen, das ist für mich ein langes und schönes, ein ewiges Abenteuer. Und ich mache es so gerne und diese Arbeit gibt mir so viel zurück. Und natürlich, weil meine Karriere so schön war, darf ich auch mit den besten Musikern arbeiten, Dirigenten, Orchestern, Solisten. Es ist wunderbar. Also vor ein paar Wochen war ich mit Claudio Abbado in Berlin und habe das Lied von der Erde von Mahler gesungen. Das war das Schönste und Ergreifendste, das man erleben kann. Das geht nicht weiter. Also so ein tiefes Gefühl. Es war so rührend und fantastisch. Das ist eine solche Gabe.
Aber dennoch gibt es ja Rahmenbedingungen, in denen sich das Leben abspielt. Das ist ja dann nicht nur die Musik und nicht nur die Bühne. Irgendwann ist das Stück zu Ende. Man ist aufgedreht, man trinkt vielleicht noch ein Glas Wein oder so. Und dann muss man irgendwo hin und dann geht man eben nicht nach Hause, sondern ins Hotel und das 30 Jahre lang an allen Ecken der Welt. Man kann vielleicht auch nicht so viel sehen von Städten, wo man ist, weil man einfach sich doch konzentrieren muss auf seine Arbeit. Also man ist kein Tourist, mit anderen Worten. Sie haben das Wort Familie in den Mund genommen, die wartet dann in Stockholm auch auf Sie. Das stelle ich mir auf Dauer nicht machbar vor.
Also ich arbeite ja nicht ständig, sondern ich sehe zu, dass ich Lücken habe in meinem Kalender und bin sehr gerne zu Hause. Und ab und zu, wenn ich dann wieder reisen muss, dann denke ich, jetzt möchte ich viel lieber zu Hause bleiben und warum habe ich ja gesagt? Aber meistens ist das okay. Also ich bin zu Hause die Hälfte des Jahres, etwas weniger als die Hälfte des Jahres. Das ist nicht so wenig. Es gibt Kolleginnen, die viel mehr arbeiten und die wirklich immer in Hotels wohnen. Wenn man lange in einer Stadt ist, so 5, 6 Wochen oder mehr als eine Woche, dann versuche ich eine Wohnung zu finden und dann bringe ich ein paar Tücher mit, wie heißt es, so Tischdecke und kaufe Blumen und dann sieht es ein bisschen wie zu Hause aus. Und heutzutage versuche ich auch Ausflüge zu machen. Ich nehme einen Zug irgendwo, wo es schön ist und wandere oder, also ich spaziere sehr gerne und schaue mich die Städte an. Weniger als ich jünger war, habe ich nicht dieses Bedürfnis gehabt oder habe mich nicht getraut, so rauszugehen. Ich saß da in meinem Hotel, das war nicht angenehm. Aber jetzt mache ich das sehr gerne und miete vielleicht ein Auto sogar.
Wenn Sie die Musik so sehr lieben und die Musik auf Sie diese Wirkung hat, diese Motivation ständig gibt, dennoch die Frage, wie hält man sich in Spannung, dass man oft ja die gleichen Stücke auch macht. Ich weiß nicht, wie unterschiedlich Ihr Repertoire ist, was Sie innerhalb eines Jahres oder innerhalb einer Periode singen. Wie schafft man das, vor dem Auftritt immer 100% da zu sein? Jetzt gehe ich auf die Bühne und jetzt ist mein Moment gekommen.
Ich sage manchmal, ich bin wie ein Rennpferd. Also das habe ich in mir und das ist gut. Also ich werde nicht unbedingt nervös, so dass ich denke, oh, jetzt kommt das Konzert, Hilfe. Sondern es ist mir so, jetzt geht's los. Heute Abend geht's los oder in einer Stunde geht's los. Und der Adrenalin kocht so langsam in den Adern und ja, weil es ist eine Herausforderung und man ist gespannt, wie wird es heute gehen, wird das Publikum gut zuhören, also amüsieren oder was immer und wie wird die Stimme sein und diese schöne Musik habe ich doch ausgewählt. Also wenn Sie sagen, man macht oft dieselbe Musik, das stimmt bei mir nicht so und ich werde sehr schnell gelangweilt, also ein Programm zu oft zu wiederholen ist für mich furchtbar langweilig und frustrierend. Wenn ich Oper singe, dann gibt es oft 6, 7, 8 Vorstellungen und das geht ja noch. Aber dann bin ich glücklich, wenn ich total was Neues mache. Nach einer Oper mache ich vielleicht Liederabende und danach mache ich Orchesterkonzerte, vielleicht eine Aufnahme. Dass es ständig wechselt, ist, ich bin rastlos.
Der Lohn eines Sängers ist natürlich sein Honorar, das kommt aber erst hinterher. Der unmittelbare Lohn, das ist der Beifall des Publikums. Haben Sie schon mal Szenen erlebt oder Situationen, wo der Beifall nicht mit dem übereingestimmt hat, was Sie glaubten, geliefert zu haben? Sie waren besonders schlecht und das Publikum hat gejubelt und Sie waren ganz toll Ihrer Meinung nach und es kam Buß.
Ja, Buß habe ich bis jetzt nicht gehabt, aber dass das Publikum lauwarm ist, nachdem ich wirklich gefunden habe, dass ich viel gegeben habe und die Stimme okay war, das ärgert mich dann. Aber das muss nicht immer heißen, dass sie es nicht gut fanden. Wann kann man jemanden treffen nachher, der da war und die sagen dann, es war fantastisch, oh, es war so schön und danke, danke. Vielleicht singe ich nicht immer solche Sachen, wo das Publikum tobt. Also wenn man ein Konzert mit einem hohen, schönen, hohen Tönen und so, also opernmäßige so Klimaxen damit endet, dann bekommt man andere Reaktionen, als wenn man mit einem schlichtes, aber sehr schönes Lied endet. Das ist wie auf einen Knopf zu drücken. Man, ein schöner, so hohen Ton, dann, ja, bravo, bravo. Es ist sehr lustig.
Oder noch schlimmer, wenn man schon eine halbe Stunde tot ist auf der Bühne.
Ja.
Und dann nochmal auftreten muss.
Ja.
Und die Leute sich nicht mehr erinnern.
Aber also das Lustige ist, wenn ich so Anti-Heroine gesungen habe, wie Carmen, die ist ja nicht eine besonders sympathische Frau. Und dann kann manchmal das Publikum darauf reagieren, dass ich nicht sympathisch war. Dann finden sie Michaela viel schöner, weil Michaela ist eine Arme. Und Carmen ist zu so hart.
Die nächste Musik, was verbindet sie mit Kate Bush?
Kate Bush, sie hat selbst früher angefangen. Und sie ist ein bisschen älter als ich. Also ich weiß nicht, wann ich sie zuerst gehört habe, in meinen Teens vielleicht. Die ist ja eine tolle Musikerin mit einer lustigen Stimme, die sie aber sehr, sehr gut benutzt. Und sie hat so schöne Klänge und baut sich Klangwelten. Sie ist ja eine Vorgängerin für viele Musikersprechen von Kate Bush. Genau wie man ohne Vergleiche von Bach spricht, spricht man von Kate Bush. Diese Bertie, das ist ihr Sohn, das finde ich auch reizend, Bertie ist so ein süßer Name, Bertie, und da singt sie mit alten Instrumenten, Gamben oder sowas. Das sind ein wenig Barockinstrumente sind es, und diese Kombination von Kate Bushs Stimme und alten Instrumenten ist so schön. Ich möchte auch dieses Lied singen mit alten Instrumenten.
Kate Bush hat gesungen, eines der Lieblingsstücke von Anna-Sophie von Otter, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind Sängerin, für viele die Sängerin der letzten 25 Jahre, ein Mezzosopran, der fast alle Rollen gesungen hat und vieles darüber hinaus, die es für dieses Fach gibt. Es gibt in Deutschland viele Menschen, die sagen, singen? Ich kann nicht singen. Wir haben im Augenblick eine Renaissance des Singens. Junge Menschen werden schon in der Grundschule wieder an das Singen herangeführt. Es gibt sehr viele Projekte. Aber dieses Wort, ich kann nicht singen oder ich singe nur unter der Dusche oder solcher Dinge, wenn jemand Ihnen so etwas sagt, was würden Sie ihm sagen?
Ja, es gibt ja Menschen, die nicht singen können, aber dann können sie es aufüben und dann geht es irgendwann. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann singen und dann singen sie dabei sehr schlecht, finde ich. Hässlich oder musikalisch. Also Musikalität, und das ist sehr relativ. Mein Mann ist mit Theater beschäftigt und er kann nicht taktieren, also ob ein Lied drei Viertel oder vier Viertel geht, das kann er nicht. Er rechnet völlig daneben. Er kann wirklich nicht sauber singen, aber er ist sehr musikalisch. Und dann fragt man sich, wie ist das möglich? Aber so ist es. Also Theatermenschen sowieso sind oft musikalisch, weil das muss man irgendwie, wenn man Theater als Schauspieler oder Regisseur, das hat so viel mit Bögen und Phrasierung und genau wie ich vorher gesagt, Farben. Also es hat vieles gemeinsam. Aber alle können singen, wenn sie es möchten. Los, mach nur.
Also dann wollen die Leute nicht singen. Und warum will man nicht singen oder umgekehrt?
Ja, es ist ja sehr persönlich. Man hört sich selbst und schämt sich. Oder es ist sehr persönlich. Und wenn man dann vielleicht ein schlechtes Selbstvertrauen hat, also das kann sehr helfen, wenn man anfängt, in einem Chor zu singen, mit anderen Menschen zusammen und diese Freude entdeckt. Es muss ja nicht immer perfekt sein oder überhaupt perfekt sein. Das kann wirklich ein Mensch helfen, sich glücklicher zu fühlen und ein besseres Selbstvertrauen zu haben.
Es gibt in Berlin, glaube ich, einen Chor, der nennt sich Ich kann nicht singen Chor,
ja.
Wo genau diese Leute zusammenkommen. Haben Sie schon mal Singen als etwas Therapeutisches erlebt?
Oh ja, ja, ja. Also Musik sowieso. Man ist ja nicht immer tipptopp. Und dann die Musik ist wirklich, wenn man in dieser Welt hereinsteigt oder wenn ich in ein Zimmer gehe und übe, das geht mir immer besser nachher. Und deswegen Kollegen, die plötzlich aufhören oder die haben keine Karriere mehr und so. Und dann werden sie doppelt unglücklich, weil ja, erstens keine Arbeit mehr und zweitens diese therapeutische ja, Hilfe, die man hat, ist dann weg. Das ist schlimm.
Sie sagen, Singen ist etwas Persönliches, man gibt etwas von seiner Person preis. Ist die Stimme da den Instrumenten voraus? Wenn wir einen Pianisten sehen, der hat sein Instrument vor sich und bewegt es mit den Fingern, er schlägt auf es ein, wenn man es mal etwas unfein formulieren will. Ein Cellist, der umarmt sein Instrument, der hat es praktisch ganz dicht bei sich. Und so gibt es sehr viele Varianten. Das Singen kommt immer aus dem Körper. Ist das die persönlichste Art, Musik zu machen?
Es gibt ja Instrumentalisten, die sehr persönlich spielen, aber viele tun es nicht. Es geht eher auf Perfektionismus. Viele Pianisten, finde ich, oder Geiger, handelt um sauber und schnell, möglichst schnell zu spielen. Und das ist traurig, finde ich. Dann verliert man sehr viel von, was die Musik zu geben hat. Es gibt auch Sänger, die eher an, also dass man, ich muss unbedingt richtig singen. Das soll sich immer wohlfühlen im Hals und so. Natürlich ist Gesang ist was anderes, weil jede Stimme ist ja anders, jeder Körper ist anders. Und man drückt es hier, ich drücke es aus und dann sieht man auch, in den Augen, was ich mache. Ich mache Grimassen mit dem Gesicht, nicht immer so schön bei Sänger zu beobachten von der Nähe. Und man fragt sich, warum sehen klassische Sänger so komisch aus oder sogar hässlich aus, wenn sie singen und man das im Fernsehen sieht. Und das kann ich dann die Antwort geben, weil so viele Muskelgruppen sind engagiert, damit man dieser Klang machen kann. Und ich glaube zu sagen, dass je älter ich werde, je komischer sehe ich aus, weil man sieht mehr deutlich, wie diese Muskelgruppen zusammenarbeiten ja, mit mir, um den Klang schön zu behalten und ohne zu viel Vibrato und sauber und so. Das ist eine harte Arbeit und das sieht man.
Sie würden sich bei Fernsehaufnahmen also sträuben dagegen, in Großaufnahme gezeigt zu werden. Ihr Landsmann Ingmar Bergman hat, wann war das, um 1980 herum, ein Zauberflötenfilm gedreht, ja. In schwedischer Sprache. Das war schön, weil man diese schöne Sprache gehört hat, die man ja sonst selten zu hören bekommt. Ein Kennzeichen dieses Films war eben auch, dass er den Sängern sehr nahe gekommen ist. Haben Sie den Film gesehen? Mich hat es überhaupt nicht gestört. Andere hat es gestört.
Nein, aber ich glaube, die haben den Ton, der Ton wurde separat aufgenommen. Und dann haben die Sänger gesungen wahrscheinlich, also auf dem Film singen sie schon, aber es ist nicht das, was man hört, sondern das ist von einer separaten Aufnahme und dann kann man ein bisschen lockerer singen, man muss mitsingen und man muss atmen, aber die richtige Arbeit hat man dann schon hinter sich.
Das ist ein bisschen Playback-Singen und der Kenner merkt dann, dass die Bewegungen, die man sieht, doch nicht mit dem übereinstimmen, was man dann hört. Wann haben Sie eigentlich angefangen zu singen?
Ich habe ja schon als Kind so zu Hause gesungen und mit meiner Mutter und dann im Chor und richtig Unterricht und das klassische Repertoire, damit habe ich erst als 19-Jährige angefangen.
Die nächste Musik. Mark Minkowski ist ein Dirigent, mit dem Sie arbeiten, auch zurzeit. Er dirigiert Rameau. Was schätzen Sie an diesem Dirigenten, der übrigens Fagottist ist von Hause aus und, wie man so hört, nicht immer eine einfache Persönlichkeit?
Ach, es gibt Schlimmere. Er ist normalerweise sehr gut gelaunt und sehr unterhaltsam als Dirigent. Er spricht oft in so Bilder. Man soll so spielen und singen, als ob. Und dann sagt er was ganz Lustiges. Ich finde ihn, also ich weiß, dass er manchmal verliert er die Geduld. Und das ist ja nicht schön. Aber was er hat, hat eine enorme Freude an Musik machen. Und er ist wie ein Teddybär da auf dem Pult. Boing, boing, boing. Und hat viel Energie. Und ich habe wahnsinnig schöne Musikerlebnisse mit Mark für Musik von Händel oder Monteverdi und auch Offenbach und alles Mögliche. Außer diese Musikfreude und Energie hat er auch eine sehr sinnliche Seite. Und dieses Stück von Rameau, das ist sehr sinnliche Musik und sehr wenige können das so schön sensuell machen.
Entrée de Poligny aus Les Boreades von Jean-Philippe Rameau, zusammengestellt mit anderen Stücken aus dem Œuvre dieses französischen Meisters zu einer Symphonie imaginaire unter Leitung von Mark Minkowski, der das auch zusammengestellt hat. Anne-Sophie von Otter arbeitet gerne mit diesem Dirigenten zusammen, zu Gast heute in Doppelkopf in HR2 Kultur. Keine einfache Persönlichkeit, Sie sagen, es gibt Schlimmere. Natürlich ist Musik machen, gerade auf der Bühne, keine Angelegenheit der Harmonie. Man muss sich verausgaben, man muss sich auch emotional einbringen, wie man so schön sagt. Wo ist die Grenze erreicht, wo man sich bestimmte Kritik, bestimmte Dinge von anderen nicht mehr sagen lässt? Sie müssen keine Namen nennen.
Nein, also die meisten sind ja freundlich und die meisten wollen wirklich, dass es gut wird und manche sind gestresst, Dirigenten sind oft gestresst, weil Dirigent zu sein ist keine Arbeit für Schwache, weil man hat ein Kollektiv von 80 Personen, wenn es ein Symphonieorchester ist, 80 Personen mit unterschiedlichen Willen und manche sitzen da, obwohl sie eigentlich was anderes tun möchten vielleicht oder wären viel lieber Solisten. Also ein Kollektiv ist ja immer ein heikel und die benehmen sich manchmal wie kleine Kinder, muss ich sagen. Die kommentieren und alles Mögliche. Und der Dirigent darf nicht die Kontrolle verlieren, weil das merkt dann, dass dieses Kollektiv sofort. Aber meistens finde ich, die merken ja auch, dass ich möglichst gut vorbereitet bin und dass ich auch versuche, das Beste zu machen, also so gut wie möglich diese Musik zu singen. Und ab und zu haben die eine ganz andere Meinung als ich und dann sage ich vielleicht, und dann schaue ich, ob das geht für mich so zu singen, oder ich mache eine Kompromisse, ein bisschen von das, was ich wollte, und dann meistens geht es gut.
Opernsänger oder auch Konzertsänger der klassischen Musik sind natürlich Künstler. Sänger der Popmusik sind auch Künstler, aber alle Künstler sind auch Teil des Unterhaltungsgewerbes, so möchte ich es mal etwas despektierlich nennen. Und deshalb gibt es immer auch Begehrlichkeiten von diesen Menschen, etwas mehr zu erfahren und dann auch sehr schnell in die Privatsphäre einzudringen. Wir haben das erlebt, zum Beispiel bei Anna Netrebko, die keinen Schritt mehr machen konnte, ohne dass irgendwelche Paparazzi neben ihr waren. Das hat sich ein bisschen gelegt, habe ich den Eindruck. Vielleicht hat ihr Management auch ein bisschen sie versucht abzuschotten. Auf der anderen Seite wollte sie das vielleicht auch so. Wie gehen Sie mit diesem Bedürfnis um, der Allgemeinheit, wenn man ein Star ist, eine Diva, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, weil man sie eigentlich nicht als Diva bezeichnen kann, von der Art, wie sie sich geben in der Öffentlichkeit, wie gehen Sie damit um?
Ich persönlich bin, wenn ich singe und auf die Bühne stehe, dann bin ich öffentlich. Und wenn ich dann wieder zurückgehe in meine Garderobe und in meine Jeans und Turnschuhe umziehe, dann bin ich Privatperson, eine Privatperson. Und diese Privatperson halte ich sehr, das ist privat. Also wenn man mich fragt, sind Sie verheiratet, was haben Sie für Hobbys, was machen Sie gerne, wie alt sind Sie oder was immer, das kann ich alles beantworten. Aber ich habe ein starkes Bedürfnis für Integrität, dass ich nicht jedem gehöre, obwohl sie viele Menschen mögen meine Kunst, meine Musik. Das ist nicht dieselbe Person als die private Anne-Sophie. Und das war immer wichtig für mich. Ich bin halt so, und die meisten merken das sofort und versuchen nicht zu weit zu gehen, zu nah zu kommen. Das geht sowieso nicht.
Heute gibt es hier noch das Internet, da kann man auch alles erfahren, auch das, was Sie sagen. Sie sind Mitte 50, das darf ich sagen, und gegenüber vielen Kollegen und Kolleginnen, die auch Sänger sind, noch wunderbar bei Stimme. Was zeigt, dass Sie das Instrument in Anführungszeichen auch sehr gepflegt haben. Sie haben Familie, Sie haben zwei Söhne. Gibt es nicht Begehrlichkeiten, irgendwelche Geschichten daraus zu machen?
Nein. Nein, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so spannend. Es gibt nicht so viele Geheimlichkeiten.
Der König Ihres Landes.
Oh, ja, ja. He's in deep shit, man. Ja, er hat es nicht so leicht im Moment. Seine Familie, seine Frau, die Kinder. Ach, also ich bin so froh, dass ich nicht so mega berühmt bin. Das ist so ein Albtraum, König zu sein oder Britney Spears zu sein. Wie alt war sie? 24, als sie so verfolgt wurde vom Paparazzi. Das ist wirklich kein schöner Schicksal. Auch wie immer viel Millionen Dollar sie verdient hat, die arme Britney Spears. Der König von Schweden, also ich finde sowieso, jetzt muss ich sagen, also nicht vor 20 Jahren oder 10 Jahren, aber jetzt finde ich, dass die Monarchie ist doch auch, was soll das, dass man die armen kleinen Baby, also dazu geboren zu sein, dass man eines Tages Königin oder König sein soll oder Prinz, es reicht ja auch, die werden ja auch so verfolgt und die können nicht normal leben. Wenn sie dann, ich weiß nicht, Kindergärtnerin oder Professorin, was weiß ich, das geht alles nicht, die müssen immer repräsentativ sein und die Armen.
Also ich glaube, in Deutschland gäbe es sehr viele Menschen, die es begrüßen würden, wenn es hierzulande wieder eine Monarchie, wenn auch nur eine Repräsentative gäbe. Die gucken ja dann tagelang
Fernsehen.
Ja, es
ist glamourös und die haben schöne Kleider und so. Aber wenn man richtig nachdenkt, was ist das für eine Arbeit und so. Das ist eine Sklaverei, finde ich.
Mhm. Im Internet findet man natürlich viel über jedermann, auch über Sie. Ich habe zwei Rezepte gefunden auf der Homepage Ihrer ehemaligen Schallplattenfirma.
Ja. Das ist unglaublich, dass die immer noch da sitzen. Die kamen, das sind so Weihnachtsrezepte, und die kamen, als ich meine Weihnachts-CD gemacht habe. Und das ist, weiß nicht, 12 Jahre her oder so. Und manchmal bekomme ich eben die Frage, oh, ich sehe, dass Sie so gerne Pfefferkuchen machen. Ich mache nicht Pfefferkuchen. Das ist ein Teil von Marketing. Und ich hatte nichts damit zu tun. Die Firma, die Schallplattenfirma hat gedacht, das sieht doch gut aus mit so ein paar Rezepte. Und das war das.
Vielleicht auch ein Grund, warum Sie sich von der Firma getrennt haben, um freier arbeiten zu können.
Ja, nein, das war nicht der Grund. Als ich anfing bei Deutsche Grammophon, war ja die Lage ganz anders. Schallplatten wurden noch verkauft, es gab noch Schallplattengeschäfte. Und für Deutsche Grammophon war es immer, die haben oft darüber gesprochen, die wollten ein großes Katalog haben. Also nicht immer nur neue Schubert-Lieder oder neue Mozart-Opern, sondern auch ganz ungewöhnliches Repertoire. Also ich durfte meine schwedische Platten machen, ich durfte Cécile Chaminade, eine französische Komponistin, Korngold, solche Sachen, die hatten sie nicht in ihrem Katalog und dann durfte ich es halt machen. Aber seitdem sind die Zeiten sind verändert und heutzutage können sie sich das nicht leisten, sagen die, und deswegen waren sie nicht in mir interessiert von meinen manchmal ziemlich so obskuren Ideen und ja, so ging es nicht mehr.
Welche Interessen haben Sie außer der Musik? Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Heute, wenn ich diese Alter habe, die ich jetzt, also mit Middle-Age, dann plötzlich macht mir das Reisen Spaß. Ich möchte Länder und Städte entdecken und wandern mit Freunden und sowas würde ich gerne machen. Aber das ist ja typisch für Frauen meiner Alter, das ist typisch. Die wollen ins Theater gehen, Bücher lesen und reisen. Und ich bin also typisch für Frauen meiner Alter mit einer gewissen so Bildungsdings. Das hoffe ich, dass ich Zeit dafür bekomme. Ich würde gerne einen Hund haben. Das geht nicht im Moment, weil wenn man viel reist, wer arbeitet mehr als ich sogar, weil als Theaterintendant muss man immer ins Theater sein. Aber sonst, ich habe ein sehr gutes Leben. Wir haben ein Landhaus, wir sind ziemlich viel da. Schöne Kinder, liebe Söhne. Interessen sind für mich im Moment, dass ich ab und zu ein Buch lese. Das finde ich ganz toll und viel spaziere und schaue mich herum, wo bin ich, wie sieht es hier aus und so.
Wir kommen zum Schluss und damit auch zur letzten Musik, Frau von Otter. Gaetano Veloso, Paloma, was ist das für Musik?
Gaetano Veloso kenne ich erst seit, ich weiß nicht, 8 oder 10 Jahre und er ist ein toller Sänger. Er hat so einen ganz besonderen Stil. Er arbeitet auch gerne mit Morellenbaum, der Cellist, Jacques Morellenbaum. Und die produzieren musikalisch sehr schön, finde ich. Kammermusik, also hat ein bisschen klassisch in sich. Dieser Song wurde auch in einem Film benutzt von Almodovar. Habla con ella.
Sprechen Sie Spanisch?
Nein. Aber es ist, wenn man diese 4 Musikstücke gehört hat, dann sieht man vielleicht, dass ich gerne traurige Musik mag. Also diese Melancholie habe ich sehr gerne. Bittersüße, melancholische, das tut so gut, wenn es ein bisschen brennt. So.
Das sagt man den Schweden ja auch gerne nach, in einem Land, wo es ein halbes Jahr lang nicht hell wird.
Ja.
Anna-Sophie von Otter, zu Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
A que regrese la desdichada. Cucurrucucú. Paloma. Cucurrucucú.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12:05 Uhr. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.